herzlich willkommen zum Community Talk Mode die Held. Longevity macht den Unterschied. Longevity ist gerade überall. Ein Trend aus dem Gesundheitsbereich für ein langes und gesundes Leben. Und übertragen auf die Mode heißt es vor allem eins: Kleidung, die bleibt. Stücke, die hochwertig verarbeitet sind, sich reparieren lassen, lange gefallen und nicht nach einer Saison ersetzt werden müssen. Langlebigkeit ist definitiv mehr als ein Buzzword. Langlebigkeit ist nämlich ein echter Hebel für Nachhaltigkeit. Ich bin Miriam Smet, Gründerin der Community- und Communication-Plattform Greenstyle und darf auch dieses Jahr wieder die Community-Talks moderieren. Und dazu habe ich mir drei SprecherInnen eingeladen und fange gleich an bei dir, Heike Hess vom IVN. Wir haben den Markus Schältle vom deutschen Outdoor-Spezialisten VD. Und wir haben Dion Viereboom.
Fast.
Vom niederländischen Denim-Label Mud Jeans. Und ich würde sagen, ihr stellt euch mal kurz selber vor, das könnt ihr nämlich viel besser, als ich es kann. Heike.
Okay, also ich bin Heike vom IVN. Danke schon mal soweit. Ich leite die Geschäftsstelle vom lang ausgesprochen Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft. Wir sind ein Branchenverband für Brands, wie alle, die hier stehen und für Einzelhändler, für wie alle, die hier als Besucher kommen. Das heißt, wir vertreten quasi euch hier in verschiedenen Belangen, hauptsächlich. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich das Netzwerk, aber wir sind natürlich auch mit politischer Lobbyarbeit unterwegs und da werden wir später auch noch ein bisschen zu kommen, glaube ich.
Ja, dann mache ich mal weiter. Hallo, ich bin der Markus. Wie ihr hört, wahrscheinlich schon aus dem schönen Schwabenland vom Bodensee. Ich bin der Beweis für Nachhaltigkeit bei VD. Ich darf dieses Jahr noch mein 30-jähriges Firmenjubiläum feiern. Also seit 1996 dabei und bin Vertriebsleiter für den Bereich Outdoor bei VD. Es gibt noch einen Bike-Kollege. Ja, und freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
Dion's auch. Dion.
Thank you. Thanks for having me. I'm going to do it in English. I can understand some German, but we'll talk in English. My name is Dion Viereboom from the Netherlands, from Mud Jeans. We are a circular denim brand, and we've been doing that since 2012, focusing on reusing old materials and obviously as well on keeping them in play as long as possible. And thank you for having me.
Danke, dass du hier bist. Markus, fangen wir doch bei dir an. Bei VD, ihr sammelt Innovationspreise noch und nöcher, möchte ich mal sagen. Und zwar seit 30 Jahren. Und so lange spielt, glaube ich, auch mindestens schon das Thema Langlebigkeit bei euch eine Rolle. Deswegen würde ich von dir gerne mal wissen, was macht ihr da? Was macht ihr da? Wie habt ihr damit angefangen? Und gib uns doch mal kurz eine Einordnung, bitte.
Ja, angefangen hat tatsächlich vor mir schon. Wir hatten Anfang der 90er, hatte damals unser Firmengründer, Herr Albrecht, die Idee, sortenreine Fertigung. Also wir haben damals das Label Ecolog gegründet. Die Idee war tatsächlich, alles aus sortenreinen Polyesterarten zu fertigen. Also Reißverschlüsse, Druckknöpfe, alle Materialien, um sie wieder dem Kreislauf zugänglich zu machen. Tatsächlich waren wir damals einfach viel zu klein, um so einen Kreislauf wirklich ans Laufen zu bringen. Der Rücklauf war super gering. Wir hatten tatsächlich auch qualitativ damals, so gerade bei Druckknöpfen, Reißverschlüssen, die Stoffe an sich waren kein Problem, aber so, wo Belastung draufkommt, war manchmal so ein Schwachpunkt. Wir haben das aber nie aufgegeben, weil es einfach in unserer DNA liegt. Wir sind eine Outdoor-Brand. Wir gehen raus in die Natur. Es gilt, die Natur zu bewahren. Sonst können wir unseren Sport gar nicht mehr ausüben. Und so ging das immer weiter. Und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen nochmal neu. Wir waren dann eines der ersten Mitglieder von Blue Sign Anfang der Nullerjahre, wo wir gesagt haben, okay, wir fangen zumindest nochmal an, nur gute Inhaltsstoffe möglichst in unsere Textilien, in unsere Rucksäcke zu geben. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und das Thema Recycling spielt natürlich eine Riesenrolle. Wir haben seit vielen Jahren das Thema, dass wir sagen, wir müssen den Kreislauf schließen. Wir haben natürlich viele synthetische Materialien, nicht Naturmaterialien. Aber davon gibt es wirklich viel auf der Welt und wir müssen den Kreislauf schließen. Jetzt haben wir seit einigen Jahren tatsächlich das Thema Rethink, nennt sich das bei uns. Also das ist so ein Arbeitstitel. Textilien, Rucksäcke, wirklich Sorten rein. Also das, was wir schon mal vor über 30 Jahren hatten, wirklich herzustellen, so dass ein einfaches Recycling wieder möglich ist. Das haben wir seit einigen Jahren. Aber tatsächlich ist ja der Kreis nach wie vor nicht geschlossen. Es gibt kein Rücknahmesystem für Textilien in Deutschland. Wir haben hier Interzero zu Gast, arbeiten wir dran. Aber das ist das Thema. Trotzdem, es gibt mittlerweile Rücknahmen, es gibt Recyclingverfahren. Deshalb sind wir jetzt mit der Kollektion auch wirklich Textile to Textile. Das heißt, wir schließen den Kreis, weil PET-Flaschen sollen PET-Flaschen bleiben und Textilien müssen Textilien bleiben. Ohne ein Downcycling, ohne Qualitätsverlust. Und daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir mit vielen, vielen Partnerunternehmen. Wir haben vor einigen Jahren zum Beispiel angefangen mit BASF zu kooperieren. Also ich glaube, man darf auch keine Angst haben vor großen Chemieunternehmen, die oder irgendwelchen anderen, sondern da offen reingehen. BASF recycelt Autoreifen, gewinnt dadurch ein hochreines Pyrolyseöl wieder zurück, aus dem wir Klamotten machen. Und dieser Kreislauf lässt sich auch fortsetzen. Also hat eine lange Geschichte und ich könnte jetzt natürlich in viele, viele Themen reingehen, aber ich glaube, das wird den Rahmen jetzt sprengen.
Ja. Dion, vielleicht machen wir bei dir weiter. Markus hat ja gerade gesprochen von Circularity, von Recycling. Das sind ja ganz große Themen bei euch. Ihr macht ja bei Mud Jeans ganz viel anders als viele Jeans-Marken.
Stimmt. Das geht nicht auf Deutsch. Entschuldigung. No, that's correct. So what we have been doing practically since 2015 is we are able to take back the old jeans and to process that into new yarns and fibers and garments because we are using cotton. And for that reason, we are able to process it into new garments. Of course, if I may make the bridge to longevity, that is a challenge when you are recycling, especially with cotton. And therefore, it's actually a constant search to new techniques and to trying to increase your percentage of recycled waste. And in our case, it's even more. Yeah, difficult, I would say, because we really focus on post-consumer waste, so not industrial waste. So yeah, really closing the loop, like you said, and that's a challenge. And but luckily, the industry is really making steps to facilitate that. And for us, last year was quite an accomplishment when we started with Testex. They launched a durability certification, and we were one of the first to participate in that, and that was really to measure how strong and how durable is your product, and for us that was has always been a challenge to find a balance between post-consumer recycling and durability, and we passed that test quite well, so that meant for us that we are on the right track and that it is possible to increase that percentage of waste in your garments.
Du hast gerade Testex genannt, vielleicht noch ganz kurz, was verbirgt sich hinter Testex?
Testex is quite a big organization that does a lot of certifications on all levels, I think they're Swiss actually, and they They're very strict as well on their tests and very in-depth. And that, yeah, that gave us a lot of new learnings as well on how to approach things. But yeah, it's, I can recommend it, to be honest. So yeah.
Heike, dann kommen wir zu dir. Es gibt einen Begriff, der geistert hier überall rum und keiner kann es so genau greifen, aber da wir dich ja hier haben als Expertin für dieses Thema, können wir mal über den EPR, über die erweiterte Herstellerverantwortung sprechen und was das Thema Longevity damit zu tun hat auch.
Ja, erweiterte Herstellerverantwortung, schönes Wort. Dahinter verbirgt sich letztendlich das Gesetz, was kommen wird, dass sämtliche Produzenten und teilweise sogar auch Händler, wenn sie Eigenmarken haben, in Zukunft dafür verantwortlich sind und auch dafür bezahlen müssen, welchen textilen Abfall sie sozusagen verursachen. Das heißt, ja, es müssen dann alle gerade stehen für die vielen, also für den Riesenberg an Textilabfällen, der im Prinzip jetzt momentan aufläuft. Und das ist wirklich viel. Im Grunde genommen bedeutet das für die Unternehmen, dass sie sich dann wahrscheinlich ab 2028, das ist alles noch im Aufbau, dass ab 2028 man sich tatsächlich anmelden muss für ein, wie du eben gerade gesagt hast, im Moment noch nicht vorhandenes Collecting System oder im Grunde genommen sich als Unternehmer anmelden müssen und dann auch angeben müssen, wie viele Textilien produziert werden. Und das wird dann tatsächlich auch bepreist. Das ist abhängig davon, wie viel Tonnen an Textilien produziere ich und entsprechend muss man dann im Grunde genommen für die potenzielle Entsorgung auch bezahlen. Allerdings gibt es eine sogenannte Ökomodulation. Und das ist der Teil, an dem es für die nachhaltigen Brands, die nachhaltigen Hersteller interessant wird. Denn wer nachweislich nachhaltig, also zum Beispiel langlebig, recycelbar, abbaubar oder aus Recycling Rohmaterialien, Textilien herstellt, muss einfach weniger Gebühren bezahlen. Ja, wen betrifft's, hast du mich noch gefragt? Also es betrifft hauptsächlich natürlich Hersteller und Brands. Es betrifft aber auch Importeure, also im Grunde genommen alle die, die Textilien erstmalig in Europa auf den Markt bringen sozusagen. Was die gute Nachricht ist, ist, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch Unternehmen, die in die EU direkt an den Verbraucher verkaufen, genauso drunter fallen. Also das heißt, die ganzen außereuropäischen Unternehmen, bei denen man jetzt hier als Verbraucher direkt bestellen kann, auch die nicht so tollen, werden auch drunter fallen und müssen wahrscheinlich auch bezahlen.
Das heißt, Dinge, die produziert werden und die besonders lange halten, sind natürlich für die Unternehmen besser, weil sie dann weniger nachher im Nachgang nochmal leisten müssen.
Ja, genau. Also es ist natürlich so, im Prinzip ist die Leitlinie, wer weniger Abfall produziert, muss auch weniger Geld bezahlen. Das ist natürlich die eine Sache. Und für ein recyceltes Produkt muss man weniger oder vielleicht auch gar nichts bezahlen. Für ein recycelbares Produkt muss man weniger bezahlen, für eins, das aus 35 verschiedenen Rohmaterialien besteht und so weiter und so fort. Ganz genau. Ja.
Damit Produkte länger halten, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Idealerweise fängt man mal mit hochwertigen Qualitäten an. Nichtsdestotrotz kann es immer wieder dazu kommen, dass es einen Schaden nimmt. Das heißt, wir kommen zum Thema Repair, Markus. Das spielt ja bei VD auch eine große Rolle.
Ja, das spielt eine Riesenrolle für uns, schon immer. Also seit Gründung gibt es eine Reparaturabteilung tatsächlich. Es ist so, dass für uns, wir haben irgendwann mal angefangen zu sagen, der größte Impact findet im Design statt. Also erstmal, was hat das mit Thema Reparatur zu tun? Bei uns ist der Anspruch, also wir haben, bei uns nennt sich das so Design for Life. Es muss so designt werden, dass es möglichst langlebig ist, dass es reparierbar ist. Und am Anfang haben das die Kolleginnen im Design als einschränkenden Faktor wahrgenommen. Heute nehmen sie das total als Freiheitsfaktor, weil es ganz neue Möglichkeiten gibt. Man muss nur die Grunddenkweise schon mal verändern. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel, da hat aber nie jemand drüber nachgedacht. Wir machen zum Beispiel auch Reisegepäck. Und früher, wenn Reisegepäck, also die Rollen konnte man schon immer tauschen, aber wenn irgendwas sonst kaputt war, der Reißverschluss, der da außen rum geht oder so, da hat man das ganze Teil entsorgt. Also wirklich echt richtig Müll. Und dann kam ein Kollege drauf im Design zu sagen, ich mache das ganze Ding modular. Also ich nenne jetzt den Namen, wir haben dann gesagt, so im IKEA-Style, also so, dass du es quasi selber zusammenbauen könntest. Heißt aber auch, ich kann jedes Teil austauschen und reparieren. Oder ein zweites Beispiel ist der Frontreißverschluss bei Jacken. Kann ein Schwachpunkt mal sein, aus verschiedensten Gründen. So, und ganz kleiner Kniff im Design hat die Reparaturzeit des Frontreißverschlusses um 2/3 gesenkt. Das war einfach nur ein Verarbeitungsthema, den anders eingenäht. Aber das muss im Design anfangen. Also ein Design ist eigentlich der größte Impact. Früher, also als auch ich da angefangen habe bei VD, hat man eigentlich Produkte gemacht und wenn sie kaputt gingen, hat man angefangen zu überlegen, wie man sie repariert. Und das muss heute im Designprozess stattfinden. Und das spielt bei uns eine Riesenrolle. Wir haben dann auch selber für uns einen Repairability Index entwickelt. Produkte, wie reparierbar sind die und versuchen die hochzukriegen. Es gibt Produkte, die kann man nur sehr schwer reparieren. In der Outdoor-Welt, ich nenne das jetzt kurz, das sind 3-Lagenjacken, das sind so ganz dünne Jacken, aber die extrem robust sind mit wasserdichten Reißverschlüssen. Diese Reißverschlüsse sind eigentlich nicht reparierbar. Da muss es dann das möglichst qualitativ hochwertigste, der qualitativ hochwertigste Reißverschluss sein, dass er einfach extrem lang hält. Weil das ist dann, auch das ist wieder nachhaltig, wenn es einfach lang hält. Also auch da wieder viele Initiativen, aber eben so auch die Erkenntnis, dass im Design einfach da eine ganz große Rolle liegt, auch bis hin zur Farbgebung. Früher dachten wir immer, es müssen blaue Jacken mit grünem Logo, dass es zum T-Shirt passt oder mit in der nächsten Saison mit gelbem Logo. Die Menschen wollen aber eine blaue Jacke. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen das weg vom Grün-Gelb-Logo, sondern neutralisieren das so ein Stück weit, das Logo, dass es nicht abgeschrieben werden muss und dann nächste Saison wieder neu, sondern auch da, also auch in der Farbgebung, gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, die Lebensdauer zu verlängern. Und ja, spielt eine Riesenrolle und das ist ein sehr spannendes Feld und ich glaube, da sind wir erst am Anfang, weil wir was wir noch nicht erkannt haben, ist, alle gemeinsam, glaube ich, den Wert einer Reparatur wirklich auch zu betiteln. Da ist, ich glaube, zum Beispiel die Maschinenbauindustrie ist weiter. Da wird viel der Wertschöpfung auch im Thema Reparatur generiert. Das haben wir noch nicht geschafft, diesem Thema Reparatur einen Wert zu geben. Wir sind dabei, dem Thema Secondhand einen Wert zu geben. Das ist deutlich wachsend und das ist gut und wichtig. Aber auch das Thema Reparatur hat einen Wert, den wir im Moment gemeinsam gar nicht so richtig ausspielen. Und da daran müssen wir sicher noch arbeiten. Ja.
Hat ja auch was mit Kundenbindung zu tun natürlich. Das ist ja ein Versprechen eines Unternehmens. Entweder es geht nicht kaputt oder wenn es kaputt geht,
absolut,
das sind wir wieder für dich da.
Sehen wir tatsächlich ganz oft, dass viele Menschen sogar enttäuscht sind, wenn ein Produkt ausgetauscht wird, weil es ist eigentlich meins. Und die sind enttäuscht, wenn wir das nicht reparieren können. Und das ist auch ein Markenversprechen, das wir geben, dass wir versuchen, das Produkt zu reparieren und das Produkt der Kundin oder dem Kunden, die haben das sich zu eigen gemacht, die haben da eigene Geschichten damit erlebt und die wollen gar nicht das ausgetauscht haben. Ich glaube, das Verständnis ist schon da und daran müssen wir aber arbeiten. Ja.
Dion, Secondhand Reselling, welche Rolle spielt es bei euch bei Machines?
Also quite an important role. We're actually collaborating with a German-Dutch organization called Mended. And they made it easier for the end consumer to have the product repaired. So it's like an easy platform to send in your old jeans and to have it repaired. And especially for jeans, it can be a topic in the Netherlands where people bike a lot. There are certain areas where you have a lot of friction and jeans wear out faster than you might want to. It's for us it's an important aspect to enlarge and make the lifespan longer of the genes. And also, like you explained, in the design part, you have to think of how can you make it in such a way that it is repairable, which also for genes is not that evident with also zippers that you need to apply. Like I said, with this company that is specialized in, and the nice thing with this company is that they have a whole network of repair shops. So consumers can actually go to a place nearby to have it repaired, and that's an important part of our business model. They need to offer that and to make the life longer of the pair of jeans. Yeah.
Aber ihr verkauft auch eure gebrauchten Modelle wieder, oder?
We are currently we've done it, but that's really a very very difficult process to incorporate, making pictures and sending it and but luckily there are quite a lot of initiatives recently where new initiatives are launched where you have it like a plugin for your web shop and even amongst end consumers they can resell their jeans to each other. In the Netherlands we already have Vinted, which is a quite well known platform, but now it's being incorporated in our own web shop, and that's definitely a future, and there's obviously a lot of demand for it as well, so we are willing to do it, but you're also kind of forced to do it, which is a good thing because that means that there's a desire from end consumers to work in that way. So,
also es gibt ja ganz viele Dinge, die wir, glaube ich, hier als die Marken, die auf der Innertex sind, sowieso schon richtig machen. Was ganz oft oder immer wieder nicht passiert ist, dass das bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen ankommt. Ja? Das heißt, diese Themen zu platzieren, zu kommunizieren, auch im B2C-Bereich, ist tue Gutes und spreche darüber, gilt hier, glaube ich, auch, damit sie auch verstehen, was sich hinter dem Produkt, was von außen ja manchmal gleich aussehen kann, verbirgt. Und ich glaube, vielleicht wollen wir mal so ein Beispiel geben. Ihr habt da ja am Hauptbahnhof in Berlin so eine Aktion gemacht, um die Kunden abzuholen.
Ja, wir haben tatsächlich auch gesagt, wir müssen raus aus unserer Bubble. Das ist ja oft ein ganz großes Thema. Wir hatten im letzten Jahr eben eine Design for Life Ausstellung am Hauptbahnhof in Berlin über den 1. Mai, also ein sehr reiseintensives Wochenende auf der Hauptebene. Und es war total spannend, wie viele Menschen sich für diese Ausstellung interessiert haben. Also wir haben da zum Beispiel dieses Reisegepäck, was ich gerade erwähnt hatte, haben wir da gezeigt. Haben einen Rucksack gezeigt, den so sicher nie geben wird, der in Deutschland produziert, aus einem 3D-Drucker kommt und Monomaterial ist. Ähnlich wie es die Automobilbranche, die zeigen Studien, die so nie kommen werden. Aber eben zu zeigen, hey, da tut sich echt was. Und gleichzeitig haben wir, das war dann in Zusammenarbeit mit Globetrotter in Berlin, haben wir eine Repair Station gemacht, wo wir gesagt haben, 4 Tage lang, ihr könnt einfach vorbeikommen und einfache Reparaturen führen wir hier für euch mal durch und zeigen, dass es geht, dass es einfach ist. Am ersten Tag war da die Ausstellung, war gut besucht, an der Reparaturstelle nicht. Ab Tag 2 war richtig viel los, weil vor allem die ganzen Pendlerinnen und Pendler ihre Sachen mitgebracht haben und gesagt, hey, guck mal, und ich habe hier was und das liegt eigentlich schon seit einem Jahr im Schrank. Und da rausgehen und drüber sprechen ist eine riesen Aufgabe. Und wir haben gelernt, wir dürfen sie nicht zu kompliziert machen. Wir haben oft ganz komplizierte Stories, warum was nachhaltig ist und Färbeverfahren und. Ja, das ist wichtig. Im Grunde genommen geht es schon darum, sich als Marke klar zu positionieren, und das Vertrauen zu schaffen, dass die Lösungen, die man anbietet, nachhaltig sind. Und ich glaube, hier jetzt auf der Innertex ist es durch und durch bei vielen. Aber es gibt ja da draußen ganz viel, wo dann mal noch, da ist eine Kapsel oder irgendwas. Ich muss es als gesamtes Unternehmen, als diesen Transformationsprozess glaubhaft einleiten, so dass ich klare Positionierung, klare Geschichten habe und dieses Vertrauen herstellen kann. Weil dann muss ich nicht die komplizierten Geschichten auch einzeln erzählen, weil das ist so ein Learning, da verlierst du die Menschen. Und also gerade uns auch in so einem Funktionsbereich, wo es oft auch um technische Dinge geht, da müssen wir, also einfache Lösungen ist wieder falsch, weil die sind oft nicht gut, sondern wir müssen gute Lösungen finden und Vertrauen herstellen und die dann aber auch zu den Menschen rausbringen und an die Leute da begegnen, wo sie einfach unterwegs sind. Ja, das ist extrem wichtig. Und das war auch schön, wir haben aufgrund des Berliner Hauptbahnhofs, da habe ich dann auch mal den Wert von Social Media das erste Mal für mich ein bisschen erkannt. Ich bin da jetzt nicht so Profi. Ich habe darüber berichtet und es haben sich dann einige Händler tatsächlich gemeldet, die gesagt haben, boah, hey, ich hätte echt Lust, auch mit euch so eine Ausstellung zu machen. Und ich durfte zum Beispiel jetzt im November während der Black Week mit einem Händler in Garmisch, der eine Wir-Denken-Um-Woche gemacht hat, durfte ich dann die Ausstellung dort eröffnen, lokal, der gesagt hat, ich setze hier bewusst in dieser Woche einen Gegenpunkt und gehe einen anderen Weg. Und ich glaube, genau so müssen wir rausgehen und auch die Message ausstrahlen, ja.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf den EPR zurückkommen, wo ich dann immer das Gefühl habe, alle kriegen Schrecken, wenn sie das Wort hören. Tatsächlich, also A, wird es nicht wieder weggehen, wir müssen uns damit beschäftigen. Und B, da ist ja auch ganz viel Gutes drin. Ja, das wollen wir mal hier so ein bisschen als Message droppen. Aber wo bekommen denn Menschen, die sich mit diesem Thema vielleicht noch nicht beschäftigt haben, weil sie denken, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der erste Schritt geht, Hilfe? An wen können die sich wenden?
Also ich würde dir gerne erstmal von Herzen zustimmen. Also ja klar, es ist, also ich kriege das natürlich schon mit. Das ist schon teilweise beängstigend, was da jetzt an neuen gesetzlichen Regulierungen auf uns zukommt. Und mit den anderen Gesetzen, also zum Beispiel Ökodesignverordnung oder digitaler Produktpass und eben diese EPR und die EMCO, also quasi Green Claims Directive Richtung und so weiter, kommt eine ganze Menge auf uns zu. Aber ich würde gerne mal betonen, dass alle die hier unterwegs sind auf dieser Messe, einfach schon sehr nachhaltige Unternehmen sind, egal ob Handel oder Hersteller. Und Leute, ihr habt einen riesen Vorteil den anderen da gegenüber. Ihr habt die Daten, die gebraucht werden, schon alle. Ihr habt das Wissen im Grunde genommen schon alle, warum eure Produkte nachhaltig sind. Ihr werdet auch quasi im Rahmen der EPR dafür belohnt werden, dass ihr nachhaltige Produkte macht. Und es ist nicht nur negativ. So, wo kriegen wir Hilfe her? Ja, es gibt, das ist jetzt so ein bisschen ehrlich gesagt eine Wischiwaschi-Antwort. Ich sage das schon mal dazu. Also es gibt noch keine, also im Moment ist es tatsächlich noch keine so richtig greifbare Institution bei der Bundesregierung. Die wird es aber geben. Also der Helpdesk für Wirtschaft und Menschenrechte, der ja zu den Lieferketten berät, der zur Ökodesign-Verordnung berät und so weiter und Unternehmen da auch wirklich ganz hands-on unterstützt, der wird sich mit ganz großer Sicherheit eben auch um das Thema EPR kümmern. Man kann sich zum Beispiel an die ganzen Verwertungsorganisationen wie Verwertung zum Beispiel wenden. Man kann sich natürlich auch an uns wenden. Wir können auch weiterhelfen. Wer auch immer Fragen hat oder Interesse dran hat, wir stehen unten direkt im Eingang der IVN. Und wahrscheinlich also es gibt jetzt gerade in Bezug auf den EPR ja im Grunde genommen, das muss man ungefähr so sehen, Abfallverordnung. Ne? Da muss man sich auch im System anmelden als Produzent und muss dann im Grunde genommen, bekommt dann die Auflagen sozusagen mitgeteilt. Ich denke, so wird das da auch laufen. Das wird also nicht so hochkomplex sein, denke ich. Aber ich denke, die Hilfe wird es trotzdem geben. Also gerade von der Regierung auch.
Dann würde ich gerne noch mal ganz kurz von dir wissen, ihr arbeitet ja, hattest du eben gesagt, jetzt viel mit Post-Consumer Waste.
Ja.
Und wie ist da die Entwicklung? Wie kommt ihr damit voran? Wie viel könnt ihr inzwischen umsetzen von Recycling?
So, I'll try to make it not too technical, but there's like two ways of recycling for us. That's mechanical recycling, and there's a limitation because cotton fibers become shorter when you recycle them in that way. And there's a new way, new in the sense that it's being implemented in bigger scales now, and that's chemical recycling, which may sound not so nice, but it's actually a closed loop system. And many of you might know the lyocell technique. And when you replace the wood pulp with post-consumer cotton waste, then you can apply a similar process. And in that way, we are able to increase that percentage. So for us, there's a limitation of 40% mechanical recycled waste. But now with this new technique, we can go up to 55 in bulk production. And we have made already together with the university in the Netherlands prototypes where we went up to 100% post-consumer waste in a garment. So the technique is existing. It's more about the adoption of the industry and the demand from the market, plus the affordability, which needs to happen. But in that sense, there's also a positive prospect towards the future. Yeah.
Gibt es eine Zahl, die man nennen kann, wie in Kilo oder in Tonnen? Ich weiß nicht, wie ihr das messt, wie viel Post-Consumer Waste ihr verwendet?
If I make a quick calculation, it's probably around 40,000 kilograms per year that we are using in our products. So that's significant, but if all denim or cotton using brands would do it, it would be a much bigger impact, of course. So it's we hope to be that front runner that inspires the other bigger brands to do similar things. And I think it is happening, so thank you. And it is actually the bigger chains are starting with it as well. So there's and like you said, the regulation that are upcoming are forcing others to do it as well. So that's the good direction. Yeah.
Mit einem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir unsere Zeit schon überzogen haben, wollte aber dem Publikum vielleicht nochmal die Möglichkeit geben, den drei Expertinnen hier Fragen zu stellen. Ja, bitte. Können Sie mal kurz das Mikro?
I have a question concerning all these regulations. In the past, it was very easy to be a sustainable brand because there was not much competition. Now with all these regulations which are coming up, like this is an amazing story that you have. Once it becomes a regulation, isn't there not a risk here for us as the small brands because people are expecting it, and then there will be a law, and this law could make it it pushes forward what we want, but at the same time it also makes for the small brands it more difficult to stand out. And it could become like a greenwashing. I think this will be the next topic also, that everybody is doing something, but is it really that good as like how much passion is now in the product? Can it still stand out? And yeah, this is like the risk. And my question now is, like you as a front runner and inspiring everyone, isn't there like a time gap you have, because like in 2 years probably all the brands, once Levi's finds out how good your system works out, everybody is doing it.
If I may answer the question, indeed it's a question that many people ask, especially investors. They want to know if that's how long your business model is going to be valid. So on one hand, yes, it can be risky, but on the other hand, that's the reason to start this movement is to make it a widespread standard. So if that's indeed happening, then only better, because then the impact will be so much bigger. And yeah, in the end, we need to do something, and us as a small brand cannot make that much impact. So fine if the others follow us. It's only a compliment. And luckily, there are many areas where we can still improve as a, for us as a denim brand. There's the indigo dyeing where we can make steps, and there's probably many other things. For instance, longevity, where we can still improve. So we have other dots on the horizon that we are trying to tackle after that. Nonetheless, it's a valid question, but we would consider it as a compliment if it's a generic thing in 5 years. Yeah.
Darf ich dazu auch ganz kurz was sagen? Weil die Frage kriege ich seit mehr als 15 Jahren gestellt. Und ich glaube, Nachhaltigkeit heißt auch Entwicklung und Bewegung. Also als Pionier, also wir sind auch eher in der Sportbranche eine kleinere Brand, müssen wir beweglich bleiben und uns weiterentwickeln. Und unsere Absprungbasis ist ja immer ein Jahr oder zwei voraus. Also wir können uns immer weiterentwickeln. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und aber wir müssen in Bewegung bleiben. Aber diese Frage kommt seit vielen Jahren. Ich glaube auch, weil wir es von gesetzlichen Regulierungen haben. Die MCO tritt dieses Jahr in Kraft. Auch die wird uns sicher mehr Klarheit, mehr Positionierung bringen, weil wir hier wissen, wovon wir reden, wenn wir über nachhaltige Dinge reden, und können die auch belegen, was ja dann gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das finde ich wichtig.
Wenn es noch weitere Fragen gibt, würde ich sagen, alle drei trifft man hier auf der Fläche, und alle drei sind tolle Ansprechpartner auch für Detailfragen. Und ja, ich würde sagen, das haben wir prima gemacht, wir nachhaltigen Menschen, oder? Wir haben das Thema angeschoben, wir haben durchgehalten, wir haben weitergemacht, und das tun wir immer noch. Und wenn das jetzt, wenn nachhaltig normal wird, soll es das Beste sein, dann kann man sich einfach immer noch mit anderen Themen und mit Design von der Konkurrenz abheben. Das heißt, das ist eine gute Richtung, die es eingeschlagen hat. Und ich danke euch dreien, dass ihr hier eure Infos geteilt habt, euren Input, eure Expertise, und ich danke fürs Zuhören, und man kann es in Zukunft auch als Podcast irgendwann hören, na, auf der Webseite. Und um drei geht's weiter. Danke.
Danke.